Meine Sorge war nicht, wie repariere ich das Rad, sondern meine Sorge war, wie komme ich so halbwegs durch die Nacht.
43 Länder, 5 Kontinente und unzählige Kilometer mit dem Rennrad.
Wie geht das eigentlich? Da musst du einfach fahren.
Das sind die intensivsten Momente, die man erleben kann.
Außerdem stehen dort, das einzige Ort der Welt, 2 verfeindete Atommächte sich gegenüber. Aber ich hatte nie das Gefühl einer Unsicherheit oder so etwas. Wen treffen wir dort nach dem Konzert, Patti Smith? Ich hatte bis zu 5 Defekte am Tag.
Ist so ein Fahrrad dann wirklich das geeignete Mittel der Wahl?
Wie baut man ein Fahrrad zusammen bei minus 45 Grad?
Es geht eher um Menschen, um Erfahrungen, um Kennenlernen.
Mach das Beste aus dem, was du hast und jammere nicht, was alles hätte sein können.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Es ist Zeit für eine neue Folge Bikers Paradise Podcast. Herzlich willkommen in der Folge 140, die 140. Heute geht es um ein neues Buch, das heißt Staunen mit dem Rennrad an die Enden der Welt. Was es darin zu sehen und zu lesen gibt, ist absolut fantastisch. Und da haben wir gleich mit dem Autor und dem eben, der alles erlebt hat, ein Interview. Aber bevor wir die große Welt bereisen, wollen wir einmal kurz rüberschauen nach Düsseldorf. Denn unser Alex... Unser allzeit geliebter Alex war auf Reise bei einer sehr, sehr großen Fahrradmesse. Erzähl mal.
Naja, einer muss es ja machen, ne? Du hast dich ja gedrückt.
Ja, ich war auf Mallorca, ja. Fahrradfahren. Ja, das muss auch jemand machen.
Cycling World. Cycling World ist eine der schönsten Messen, Fahrradmessen, die ich kenne, weil das auf einem wunderschönen alten Industriegelände stattfindet in Düsseldorf und unglaublich viel Charme versprüht. Die Messe ist sehr groß geworden und geht jetzt mittlerweile über das komplette Gelände. Also da ist nicht mehr, kein Quadratmeter mehr frei. Es ist jetzt, ich würde sagen, auch so die Grenze erreicht. Es war zudem noch sehr voll. Mehr darf es nicht werden für die Cycling World.
Okay, was hast du Tolles mitgebracht? Was hast du erlebt?
Was habe ich erlebt? Ich habe mich natürlich mit Menschen verabredet und dann habe ich gesucht nach schönen, wie soll ich sagen, nach schönen Sachen, die man sonst so im Allgemeinen nicht findet. Ich kann dir mal kurz erzählen, wen ich da getroffen habe.
Ja, bitte.
Wen ich gesehen habe auf der Messe, und das hatte ich schon bei diesem Kickstarter-Projekt durch Zufall entdeckt, und zwar ein Kaffeekocher, der nennt sich Mocha to Go und der passt in so einen Fahrradflaschenhalter und das macht ein Schweizer.
Die Idee zu Mocha to Go ist mir auf einer Fahrradtour gekommen im April 2024 und ich habe mich dann wirklich einen Tag später, nachdem ich die Idee hatte, auf einen Stuhl gesetzt, Skizzen gemacht, Berechnungen angestellt und dann sofort angefangen zu zeichnen. Und 591 Tage, nachdem ich damit losgelegt hatte, stand dann Mocha to Go, so wie wir das heute hier am Stand präsentieren, bereits in einem großen Laden in der Schweiz. Das Tollste daran ist, dass es dieses Ritual des Kaffeemachens und diesen tollen Kaffee, den Bialetti seit 133 Jahren nach diesem Prinzip herstellt, transportabel macht und ja, mich überall hin begleiten kann, wo ich hinfahre. Mocha to Go ist circa 180 mm hoch, hat einen Durchmesser von 78 mm, damit es perfekt in den Flaschenhalter von einem Fahrrad passt. Und es ist auch modular aufgebaut, so dass man 2 Becherchen und ein kleines Löffelchen direkt darin transportieren kann. Man hat die Möglichkeit, Mocha to Go wie die Bialetti auf dem Feuer, also mit Hitze, Kaffee zu machen oder über Nacht, wenn man genug Geduld hat, Cold Dripping Kaffee herzustellen.
Jetzt sieht das ganze Design und die ganze Machart extrem professionell aus. Hast du das alles alleine gemacht? Bist du Ingenieur oder hast du da Hilfe gehabt? Weil es sieht wirklich aus wie ein High-End-Industrieprodukt. bis ins Detail. Ich habe es mir genau angeguckt übrigens.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Rückmeldung. Das sieht man jetzt nicht, aber ich glaube, ich spüre ein bisschen Röte aufsteigen, weil mich das sehr, sehr freut, wenn das so rüberkommt. Aber nein, ich bin kein Ingenieur, ich bin ein Hobby-Ingenieur, wenn man so will. Und ich habe ja jedes Wort, jeder kleine Detail ist bis jetzt alles von mir ganz alleine gemacht.
Das klingt ja total geil, so fürs Bikepacking, also so einen extra Getränkehalter noch dazu zu haben, um dann so eine kleine Kaffeemaschine dabei zu haben, keine schlechte Idee.
Und du weißt ja, als bekennender Bialetti-Junkie war ich schon hin und her gerissen, ne?
Ja, ich muss ja mal dazu ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vorhin habe ich ihm einen Kaffee gemacht, danach habe ich gefragt, soll ich das Ding wegstellen oder willst du noch einen Kaffee? Dann hieß es, ja, ich nehme noch einen Kaffee. Und dann meinte ich so, naja, nicht, dass du dann hier nachher stramm stehst im Studio und Vorhof man bekommst. Und dann, was ist passiert? Er meinte dann irgendwann so, oh, ich brauche mal ein Glas Wasser. Irgendwie wirkt der Kaffee immer noch.
Es war halt, kein Bialetti-Kaffee. Ja. Wen habe ich noch getroffen? Da war ich sehr glücklich drüber, dass ich die Jungs von Cycle for Water getroffen habe. Was ich total schön finde, dass man auf so einer Messe auch Menschen trifft, die sich sozial engagieren. Und zwar zum Thema Wasser. Das war der Daniel und der Jörg. Und die haben mir ein bisschen über ihr Projekt erzählt.
Wir machen Rides und initiieren und organisieren die für Trinkwasserprojekte in Kenia, Tansania und Äthiopien. Es geht darum, dass wir die Welfare Foundation unterstützen, die mit Partnerorganisationen wie zum Beispiel AMREF dafür sorgt, dass die Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Weil immer noch 800 Millionen Menschen auf dieser Welt, obwohl es UN-Menschenrecht ist, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und wir wollen einfach alle mitnehmen mit dem, was uns Spaß macht, nämlich Fahrradfahren, dafür zu sorgen, dass diese Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
Wie muss man sich einen von euren Events vorstellen? Wie läuft das ab?
Also wir rufen über Social Media dazu auf, mit uns gemeinsam zum Beispiel eine Ausfahrt zu machen. Wir haben dann eine Strecke, die wir vorgeben. Wir haben einen Treffpunkt, wir treffen uns da, fahren alle zusammen als Social Ride im Verbund, kommen irgendwo an und dann gibt es da vielleicht eine kleine Verpflegungsstation. Und wir können dann das Thema Zugang zu sauberem Trinkwasser thematisieren und die Leute mitnehmen und dann hoffen, dass sie vielleicht was spenden oder, wenn sie nicht spenden wollen, wenigstens den Bildungsauftrag sozusagen, den wir haben, mitnehmen und sich Gedanken machen, wie es ist, wenn man keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.
Wo bekommt man die Infos dazu, wann der nächste Ride stattfindet?
Wir haben eine Homepage unter www.cycleforwater.de mit der Ziffer 4 geschrieben, cycle4water.de. Da kann man sehen, welche Rides wir machen, was wir organisieren oder an welchen Veranstaltungen wir teilnehmen, wie hier zum Beispiel jetzt auf der Cycling World in Düsseldorf. Da kriegt man alles noch besser und noch aktueller ist man natürlich, wenn man uns auf Insta folgt, auch unter Cycle for Water. Und da kriegt man dann immer die neuesten Infos und weiß genau, was wir gerade organisieren und machen.
Ah ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Mit dem Fahrrad, mit dem Strampeln Gutes tun.
Ja, genau. Und das Coolste an dem Stand von den Jungs war, du konntest was spenden und die hatten eine Bierzapfanlage. Und jeder, der gespendet hat, hat ein alkoholfreies Bier bekommen.
Ein alkoholfreies, naja gut.
Das war schön.
Man muss auch mal Abstriche machen.
So, und dann sehe ich irgendwie ein Fahrrad, was vorne ein Vorderrad hat, was nicht rund ist, sondern oval.
Aha.
Und bleib da stehen und sehe ein Buch und blätter so im Bildband und blätter so da durch und denke so, boah, das geht ja gar nicht. Mit total irren Fahrrädern drin. Und komm so ins Gespräch mit einem Belgier, dem Pascal Mageren. Und irgendwie können da nur Belgier drauf kommen, so eine Sache zu machen. Er hat leider kein Deutsch gesprochen, sondern nur Französisch.
Je m'appelle Pascal Mageren, je viens de Belgique. Et j'ai lancé il y a 15 ans un site internet sur le vélo et la créativité qui s'appelle Velosoph.
So, und das muss ich mal ein bisschen übersetzen, weil das muss man einfach erzählen. Er hat eine Webseite, die nennt sich Velosoph. Und er hat irgendwann mal sich überlegt, es gibt so viele verrückte Fahrradprojekte, warum berichtet da niemand drüber? Und hat angefangen, diese Menschen zu suchen und zu interviewen und hat dazu ein Buch gemacht mit den Geschichten hinter diesen Projekten. Und das ist total irre. Und mittlerweile gibt es dazu 300 Interviews und Artikel. Es ist mittlerweile das zweite Buch. Das erste ist ausverkauft. Und Dann hat er dazu diesen Verein gegründet, Velosophia. Und das alles ist entstanden vor 25 Jahren, als, ich meine, das ist auch wieder so geil, als er mit zwei Freunden auf einem Dreier-Tandem durch Kanada gefahren ist.
Ja klar, was man so macht.
Weißt du, was man einfach mal so macht und irgendwie die ganzen Reaktionen der Menschen auf diese Dreier-Kombination auf dem Fahrrad hat ihn so geflasht, dass er dann gesagt hat, ja, da muss man irgendwie mehr draus machen und das muss man irgendwie erzählen. Und mittlerweile macht er auch Projekte an Schulen, wo die Kinder dann das Fahrrad ihrer Träume malen dürfen und der Gewinner dieses Projekts, also das Kind, was die verrückteste Zeichnung hat, das bauen die danach tatsächlich.
Ist ja geil.
Und das Ganze findet man auf velosof.be und da kann man auch das Buch bestellen.
Dadurch, dass die Messe ja so riesengroß ist, hast du unsere Freunde von Basic Bikes gesehen?
Ja, natürlich.
Ah ja.
War ich bei Basic Bikes.
Und? Hast du schöne Grüße bestellt?
Ich habe schöne Grüße bestellt. Er wusste übrigens, dass ich komme. Ihm wurde das von irgendeiner Stelle verraten. Die hatten einen tollen Stand, weil er macht ja jetzt das in Kollaboration mit einem Taschenhersteller. Und war ein toller, großer Stand, da war viel los, hat mich gefreut. Mhm.
Du hattest ja noch zwei Aufträge von mir bekommen, und zwar einmal am Bianchi-Stand vorbeizuschauen. Warst du da?
Den habe ich nicht gefunden.
Wie, den hast du nicht gefunden? Der muss ja riesengroß gewesen sein.
Ich habe den nicht gefunden.
Okay, warst du bei meinem Fulcrum-Stand von dem Laufradhersteller?
Nee, war ich auch nicht.
Ist da nicht so fest.
Aber ich sag dir, was noch ein Highlight war.
Ja, bitte?
Ein Highlight war, auf dem Rückweg zum Bahnhof, schiebe ich so meinen Brompti durch die Halle und höre von hinten so, Alex, Alex, Alex. Und wer war das? Und schiebt da auch seinen Brompton durch die Halle des Bahnhofs? Das Rademädchen.
Ach, das Rademädchen.
Dann haben wir festgestellt, dass wir im gleichen Zug nach Hause sitzen.
Ach, wie schön.
Und hatten eine sehr nette Rückfahrt zusammen.
Das ist toll.
Ja.
Großartig. Ja, und von Düsseldorf schauen wir jetzt nach Südamerika, nach Afrika, zum Baikalsee in Sibirien, aufs Himalaya-Gebirge, alles mit dem Rennrad erkundet, alles von einem Mann, der irgendwie keine Ängste zu haben scheint. Musst du dir mal vorstellen, ne? Ich klopfe mir ja schon auf die Schultern, mal von Nizza nach Oschersleben zum Geburtstag meiner Mutter gefahren zu sein, in Mitteleuropa, also einem Gebiet, das quasi Netz und doppelten Boden bietet, also unfassbar sicher ist und vor allem auch erschlossen. Überall gibt es da eigentlich alles, ne? Es kann gar nichts schief gehen, ne? Und zur Not setze dich in den Zug und fährst nach Hause. Und Otto Petrovic fährt einfach mal über den Himalaya, über die Anden, Japan, einmal von Nord nach Süd und bei minus 50 Grad über den Baikalsee in Russland. Klar ist der auch zugefroren, sonst würde das ja auch gar nicht funktionieren. Also wir sprechen jetzt mit einem Herrn, der wahnsinnige Abenteuer auf zwei schmalen Rennradreifen erlebt hat und der im eigentlichen Leben Professor für Wirtschaftsinformatik in Graz in Österreich ist. Vorhang auf für Otto Petrovic, der 43 Länder, 5 Kontinente und unzählige Kilometer mit dem Rennrad weggeschrubbt hat und dessen Bilder und Stories jetzt in einem neuen Buch sind. Staunen mit dem Rennrad an die Enden der Welt.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Otto, schön, dass du Zeit hast für uns.
Guten Tag.
Guten Tag und hallo. Ich sag danke für die Einladung.
Heute schon Fahrrad gefahren?
Heute noch nicht.
Okay.
Weil ich mich ganz auf dieses Gespräch vorbereite.
Natürlich. Sag mal, Radsport ist ja nicht die einzige Sportart, die du machst. Was machst du denn neben dem Radsport noch und was hast du denn gemacht?
Naja, ich komme eigentlich aus dem Leistungssport, aus der Leichtathletik in meiner Jugendzeit, Juniorenzeit, war ich Zehnkämpfer. Auch recht gut, also bester westlicher Nachwuchszehnkämpfer auf dieser Welt. Dann wechselte ich zum Speerwurf, konnte dort einige österreichische Rekorde werfen und Staatsmeister werden. Dann allerdings habe ich mich dem beruflichen und familiären Aufbau gewidmet, etwa 10 Jahre lang. Und danach wieder kurze Zeit Speer zu werfen, konnte noch Vize-Weltmeister in meiner Altersklasse werden. Allerdings so ab 40 wirft niemand mehr Speer, der einmal ein recht guter Speerwerfer war, weil es keine altersgerechte Sportart ist. Ganz im Gegenteil zum Radfahren. Und irgendwann kommt jeder zum Radfahren und zum Radsport und so bin auch ich zum Radsport gekommen.
als ich von deinen Abenteuern gelesen habe und dann gesehen habe, dass du Professor an der Uni Graz bist, da dachte ich sofort, das muss irgendwie so eine Ausgleichshandlung sein, um die Sicherheit und die Geborgenheit des Alltags vielleicht auch mal so hinter sich zu lassen. Steckt da so ein Stück Wahrheit drin oder ist das von mir jetzt eine falsche Einschätzung?
Ich würde das anders sehen. Ich glaube, wenn man Professor ist und sich sicher fühlt und geborgen fühlt, dann sollte man in Pension gehen. Ich glaube, es zeichnet einen neugierigen Menschen aus, wenn er in der Wissenschaft tätig ist und wenn er Abenteuerreisen macht, so wie ich. Man muss sicher nicht Professor sein, damit man solche Projekte machen kann wie ich. Aber mein Beruf hilft schon. Wenn ich unterwegs bin, bin ich neugierig, fragend, ohne schnelle Urteile. Man kann auch sagen, das ist wahrscheinlich etwas überraschend für einen Professor, mit Anfängergeist. Also ich vergleiche kein Projekt mit einem anderen.
Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie bist du zum Fahrrad gekommen und wann wurde das immer mehr und immer weiter?
Naja, zum Fahrradfahren bin ich eigentlich gekommen, als ich dann merkte, das Speerwerfen geht nicht mehr, kaufte mir dann ein Bike und war einfach viel zu batschert für Mountainbiken. Dann habe ich mir das Mountainbike umgebaut, also Federgabel vorne raus, hinten hatte sowieso keine, den Lenker immer mehr gekürzt und irgendwann hatte ich schon fast ein Rennrad. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich es mit dem Rennrad.
Du hast, okay, ich um das nochmal zusammenzufassen, du hast ein Mountainbike umgebaut zu einem Rennrad. Damit warst du wahrscheinlich der Erste auf dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch.
Dann gab es eine Situation mit einem gewissen Matteo, habe ich gelesen. Kannst du diese Situation mal schildern und wie dich das geprägt hat?
Ja, ich fuhr mit meinem Rennrad das erste Mal höhere Pässe in Südtirol. Und da kam eine Gruppe, also eigentlich waren es 3 Schweizer, und die haben gesagt, sie machen eine Alpenüberquerung. Und das war für mich völlig unvorstellbar, wie so etwas geht. Also ich habe schon alles versucht, um einen Pass da hinaufzukommen. Und Matteo hat dann gesagt, wie ich ihn gefragt habe, wie geht das eigentlich? Hat er gemeint, da musst du einfach fahren. Und das ist etwas, was mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich denke, es geht einfach nicht mehr. Dann denke ich mir halt wirklich, da musst du einfach fahren.
Wie waren denn deine ersten, ich nenne es mal Ultra-Cycling-Erfahrungen, Paris, Brest, Paris, Gran Fondos und so weiter?
Naja, meine ersten Ultra-Erfahrungen waren eigentlich ein bisschen anders. Die waren aufgrund meiner Blauäugigkeit und einer Verwechslung. Ich wollte beim Nove Colli starten. Also dem größten Gran Fondo, den wir hier haben, mit seinen 9 Hügeln und 8000 Startern, und dachte, man muss dafür eine Lizenz haben. Ich war in meinem 2. Radsportjahr und dann habe ich mir wieder gedacht, ich muss zu einem Fahrradclub, damit ich so etwas bekomme, und habe im Internet ein bisschen geschaut und da gab es einen in meiner Nähe mit lauter älteren Herren mit gut genährten Bäuchen. Und dann habe ich um einen Rückruf gebeten. Mich hat dann ein gewisser Jakob zurückgerufen und hat gemeint, ja, das wäre sehr schön, wenn du zu uns kommen würdest. Wir machen auch so am Wochenende immer wieder Ausfahrten. Und ich wollte ihm dann sehr vorsichtig erklären, dass ich ziemlich gut bin. Also ich konnte schon 100 Kilometer durchfahren. Danach habe ich zwar 3 Tage Pause gebraucht, aber ich war halt schon ziemlich stark. Und irgendwann bin ich mit diesem Jakob dann einen Kaffee trinken gegangen und sein Name ist mir auch bekannt vorgekommen und so. Und ich bin dann sehr bald darauf gekommen, regierender Weltmeister auf der Langstrecke, Glocknermann-Sieger, Weltrekordhalter für die schnellste Himalaya-Überquerung. Und von ihm habe ich dann unglaublich viel gelernt. Zum Beispiel auch, spreche nie über deine Projekte, außer du wirst gefragt. Aber vor allem, wie er mir dann erzählt hat, dass er in seiner Studienzeit in einen Arbeiterbus am Bahnhof nach Serbien eingestiegen ist, um dort am Wochenende Rad zu fahren, und unterwegs irgendwann einmal bemerkt, der Bus fährt nach Albanien. Hat er sich gedacht, auch schön, und hat das Beste daraus gemacht. Und es war ein wunderbares Wochenende. Und das, was wir danach dann als Resilienz kennengelernt haben, das war vielleicht das Wichtigste, was ich gelernt habe. Nämlich, mach das Beste aus dem, was du hast. und jammere nicht, was alles hätte sein können.
Ja, wenn man dein Buch anschaut, dann merkt man auch ganz schnell, dass es ja gar nicht um schneller, höher, weiter geht, ja, wo ja Ultracycling irgendwie auch verortet ist, sondern es geht eher um Menschen, um Erfahrungen, um Kennenlernen, auch vielleicht sich selbst, nicht nur die Menschen, die man eben trifft. Aber wie kommt es, dass dein Fokus eher auf solche nicht messbaren Sachen liegt?
Für die Projekte, die ich mache, muss man, glaube ich, schon sportlich sein. Also es sind keine gemütlichen Touren oder so etwas. Wenn man Japan 3 Wochen lang jeden Tag einen 200er fährt, nur am besten Tag einen 300er, es hat immer über 40 Grad, braucht man schon eine gewisse sportliche Leistungsfähigkeit. Nur, worum es mir wirklich überhaupt nicht mehr geht, ist irgendeine Platzierung, irgendein Rekord oder sonst etwas. Aus einem einfachen Grund, das hatte ich ab meinem 11. Lebensjahr in der Leichtathletik, jedes Wochenende von Mitte Mai bis Mitte Oktober. Und das hatte ich, das war eine schöne Zeit, aber ich brauche keinen Wettkampf mehr.
Jetzt stellst du ja die Begegnung mit den Menschen in den Vordergrund, was ja auch total schön ist. Ich kenne das selber aus Erfahrung, das sind die intensivsten Momente, die man erleben kann. Aber ich zum Beispiel habe gemerkt oder fahre mittlerweile nur noch relativ in Anführungsstrichen kurze Etappen, damit ich mehr Zeit habe, vor Ort genau das zu erleben. Und dann habe ich mal in deinem Buch geguckt und es waren ja immer wahnsinnige Strecken, die du da zurückgelegt hast und vor allen Dingen auch viele, viele Kilometer. Widerspricht sich das nicht ein bisschen, wenn man da 200 Kilometer ballert und trotzdem aber die Menschen kennenlernen will und die Zeit dafür ja eigentlich auch braucht?
Also was ich in meinem Buch Staunen versuche zu zeigen, ist, dass wenn man mit dem Rennrad kommt, man nicht als reicher Tourist wahrgenommen wird. Im Gegenteil, man bekommt immer wieder Dank, dass man sich all das antut. Die Leute sehen dann natürlich auch, also ich manchmal schon ziemlich angeschlagen bin oder eigentlich immer. Es ist eine unglaubliche Herzlichkeit, die dir auch deswegen entgegengebracht wird. In Japan zum Beispiel haben sich die Leute immer wieder bedankt, dass ich mir all das für ihr Land antue. Und durch die sehr große Anstrengung wird man auch wesentlich sensibler. Man nimmt viele Dinge wahr, die man beim Besichtigen nicht wahrnimmt. Also ich wundere mich oft, dass da doch gute Fotos herauskommen, die man vielleicht im Bildband auch sieht, weil ich nichts besichtige, sondern ich versuche alles zu erfahren, also wirklich so vom Inneren her. Und gerade bei Solo-Projekten ist man dann ganz angewiesen auf die Unterstützung der Einheimischen. Und das merken die auch. Also es ist sicher nicht so, dass ich mir dann jede Kirche ansehe oder so, aber dafür erlebe ich die Kultur, glaube ich, ziemlich intensiv bei meinen Reisen.
Wo kommen denn die Ideen für deine Abenteuer her?
Von meiner Liste Ideen für die nächsten Projekte.
Und wie kommen die Leute, wie kommen die Sachen da drauf?
Auch berufsbedingt, ich lese sehr viel. Also ich lese sehr viel unterschiedliche Dinge und mich interessiert immer das andere. Der Perspektivenwechsel. Und wann immer ich merke, das ist eigentlich jetzt ganz etwas anderes, ich habe auch keine Ahnung, ob es geht und wie es geht, aber schauen wir mal. In der Planung. Also ich plane meine Projekte 2 bis 3 Jahre, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo es dann kürzer ist. Also sehr viel lesen und wenn ich dann so eine Idee habe, dann haben wir ja durch das Internet, auch durch YouTube, unglaubliche Möglichkeiten, hier zu schauen, ist da schon jemand gefahren, wie ist das Feeling dort? Und dann fange ich an, mich auch einzuarbeiten, dass ich zum Beispiel sehr lange Zeit davor lokale Zeitungen lese. Und das geht, man kann die nordkoreanische Arbeiterzeitung genauso lesen wie irgendwelche afrikanische Zeitungen. Auf Englisch.
Okay. Das hätte, also diese Vorbereitung, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre mehr so auch quasi spontane Entscheidung. Aber was war denn zum Beispiel dein erstes großes Abenteuer? Womit begann alles?
Mein erstes großes Projekt war sicherlich die Überquerung des Himalaya von Manali nach Leh mit Jakob gemeinsam, der eben 3 Jahre davor da den Weltrekord aufstellte mit 38 Stunden. Wir sind es in 6 Tagen gefahren. Und da habe ich unglaublich viel gelernt und hatte auch einen, ja, sagen wir so, einen sehr markanten Abschluss am Kadungla, also dem höchsten mit Rädern befahrbaren Pass der Welt, mit über 5300 Metern. Ich sagte zu Jakob noch am Tag davor, wenn es passt, fahre ich auf der anderen Seite wieder hinunter. Und wir kannten uns so gut, dass er nichts darauf sagte, weil er wusste, das ist möglich. Und also möglich, dass ich es mache. Ich kannte niemanden, der es schon gemacht hat. Ja, und dann radeln wir hinauf. Auf einmal war er weg, weil er Probleme hatte, weil er bei seinem Kuba-Projekt davor noch das Denguefieber sich leider holte. Und ich fuhr alleine hinauf und dann wirklich Richtung Pakistan wieder hinunter. Das war so eine Art Felsstraße, sagen wir einmal so. Mittlerweile war ich dann auch unterwegs ohne Permit, das hatte er. Und ich fuhr dann bis zum letzten indischen Militärposten vor der Grenze zu Pakistan. Dort sind die Grenzen auf den Karten ja nur gestrickelt eingezeichnet, weil die verlaufen anders, je nachdem, wen man gerade fragt. Außerdem stehen dort das einzige Ort der Welt, wo zwei verfeindete Atommächte sich gegenüberstehen. Aber ich hatte nie das Gefühl einer Unsicherheit oder so etwas. Und dann drehte ich um und radelte den Kadungla wieder hinauf mit sehr vielen Tragepassagen, was bei einem Rennrad ja nicht unbedingt üblich ist. Also ich bin mit einem Crosser gefahren und radelte dann wieder hinunter und habe mir den letzten Riegel aufbehalten bis zum Beginn der Asphaltstraße. Und dann wusste ich, jetzt komme ich irgendwie nach Hause wieder.
Was würdest du denn nach heutigem Wissensstand bei deiner ersten großen Tour vielleicht anders machen, wo du daraus gelernt hast?
Naja, ich habe schon viel, also mir passiert bei jedem Projekt irgendetwas, was mir vorher noch nie passiert ist. Ich denke immer, jetzt ist es genug, jetzt habe ich kein Problem mehr, aber es passiert immer wieder was Neues. Also ich habe eine Backliste von ca. 110 Dingen, obwohl ich mit 8 Kilo Gepäck reise, davon ist ein Drittel Gewand, ein Drittel Werkzeug und ein Drittel Medikamente und Verbandszeug. Also ich würde nicht viel anders machen. Das Einzige, was ich nicht mehr machen möchte oder nicht mehr machen würde, was nicht part of the game ist, was da in Aserbaidschan war, dass es wirklich eine auf den Routenplanern als naturbelassen, ganz fein eingezeichnete Strecke war, weit und breit keine Zivilisation, die würde ich nicht mehr fahren, weil da kommt man dann auch nicht mehr einfach raus. Dort war nur mehr Morast, tiefer Morast. Das würde ich nicht mehr machen. Also so eine völlig uneinsehbare Strecke würde ich nicht mehr fahren.
Jetzt habe ich in deinem Buch gesehen, du bist sehr oft mit dem Rennrad unterwegs oder zumindest mit dem Crosser und hast aber ganz viele Reisen gemacht, wo die Straßenverhältnisse erbärmlich sind oder teilweise gar nicht vorhanden oder Schotterpisten. Ist so ein Fahrrad dann wirklich das geeignete Mittel der Wahl? Ist es nicht viel zu sehr anfällig für Defekte?
Ich bin Rennradfahrer. Ich bin kein Mountainbiker, ich bin kein Tourenfahrer. Unter anderem deswegen, weil man mit dem Rennrad doch sehr lange Distanzen am Tag fahren kann und dadurch auch sehr viel sieht. Ich versuche bei der Planung immer Asphalt zu planen. Ich habe allerdings gelernt, dass das sicher anders kommt. Also irgendwann kommt eine Schotterstraße. Als wir von Graz nach Istanbul geradelt sind, hatte ich noch mein echtes Rennrad-Equipment, das heißt Rennradreifen, 25 Millimeter Schuhplatten, also wo man dann sehr leicht ausrutscht, schon beim Absteigen auf einer steilen Straße. Und ich hatte bis zu 5 Defekte am Tag. Und wir mussten auch sehr oft umdrehen und wir planten eben die 200 Kilometer am Tag ein. Und wenn man dann jeden zweiten Tag umdreht und 50 dazu hat, weil eine Schotterstraße kommt, dann ist das nicht so lustig. Also seit einigen Jahren fahre ich mit Gravelreifen, die auch am Asphalt gut gehen. Und das ist ein echter Stressvermeider. Und mit Mountainbike-Schuhen, dann brauche ich auch keine Zivilschuhe mehr. Auch mit einer Gepäcksersparnis. Also ich gehe am Abend essen so mit meinen Mountainbike-Schuhen.
Wo wir gerade schon bei Pannen sind. Was ist denn die größte Panne, die dir mal passiert ist? Ich habe da etwas gelesen mit dem kaputten Schaltwerk im Süden Afrikas.
Ja, also da radelte ich schon 2 Stunden ganz eben dahin. Wie immer, großes Kettenblatt, und ich dachte irgendwo halt in der Mitte, hinten bei den Zahngrenzen. Aber es war derart starker Gegenwind, dass ich sehr, sehr lange groß fuhr. Also sehr viel Spannung auf das Schaltwerk kam und irgendwann machte es einen Kracher. Ich stieg ab und konnte das wieder lösen und ich habe wirklich laut aufgeschrien, danke Shimano, dass du das alles aushältst. Dann ging es weiter, 5-6 Stunden danach war ich am Cape Agulhas, also dem südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents und habe das genossen, diesen Punkt, und radelte zurück und es war ziemlich steil dann wieder. Plötzlich machte es einen noch lauteren Kracher und das Schaltwerk brach, also nicht das Schaltauge, sondern das Schaltwerk, und stand in die Speichen. Und das ist ein unbehebbarer Schaden. Und meine Sorge war nicht, wie repariere ich das Rad, sondern meine Sorge war, wie komme ich so halbwegs durch die Nacht. Und das hat sich dann aber Gott sei Dank im Guten aufgelöst.
Das musst du jetzt erzählen.
Ja, genau, das wollen wir natürlich hören.
Also, gut. Also, ich versuchte, irgendwo eine Tankstelle zu finden, weil Tankstellen, da treffen sich immer Leute, die viel wissen. Und ich trug mein Rad und fragte mich irgendwie durch, wo eine Tankstelle sei. Und dann kam ich zur Tankstelle und ich fragte, ob es irgendjemand gibt, der mich in die nächste Ortschaft bringen kann. Die war etwa so mit dem Auto 3 Stunden entfernt. Ja, und wie immer ein Hin und Her Gerede und eine Diskussion, unglaublich hilfsbereit im wirklich tiefen Südafrika. Und dann kannte jemand kennt, der angeblich ein Auto besitzt. Das Problem war nur, dass niemand noch Sprachguthaben hatte auf seinen SIM-Karten, um diesen Kenya anzurufen. Und Kenya hat dann irgendwie dann doch eine Nachricht bekommen, weil ganz überraschend konnte ich, obwohl ich normal nur Datenvolumen habe bei meinen lokalen SIM-Karten, ganz kurz mit ihm sprechen. Er hat gesagt, er macht sich auf den Weg, er muss nur warten. Und tatsächlich war er nach einigen Stunden da und hat mich dann in den nächsten Ort gebracht. Und dieser Kenya hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Er war also drogensüchtig, fing dann an, mit Crystal Meth zu dealen und war knapp vor dem Gefängnis. Und dann wurde er ein Mann Gottes. Und er war dann auch LKW-Lenker, aber er hat 4 Kinder und er war zu oft und zu lange von den Kindern weg. Er erzählte mir auch, dass, weil er mein kaputtes Rad sah, seine Tochter sich so sehnlich ein Fahrrad wünscht. Und er brachte mich dann zu einem Quartier, wollte überhaupt kein Geld, gar nichts. Dieses Prinzip, eine Hand wäscht die andere, gibt es auch in Schwarzafrika, aber nicht nur dort, nicht. Sondern dort ist üblich Ubuntu. Das heißt, es ist selbstverständlich, dass ich das mache. Und ich konnte ihm dann ein Geld geben, aber nicht für ihn, sondern nur für das Fahrrad seiner Tochter. Einen kleinen Betrag, und das hat ihn riesig gefreut. Und ich war dann froh, dass ich ein Quartier hatte und so gut durch die Nacht gekommen bin.
Wir haben hier schon oft gehört und auch selbst erlebt, je ärmer die Menschen, desto gastfreundlicher sind sie. Kannst du das auch insgesamt so unterschreiben?
Ja, das ist ganz sicher mein Erleben, sagen wir so. Wenn je weniger sie haben, umso weniger wollen sie für Hilfe und umso mehr geben sie auch. Also sie geben und das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Also die Gastfreundschaft zum Beispiel im Iran, in der zentraliranischen Wüste, unvorstellbar. Also da kommen 2 ausgemergelte Gestalten und versuchen in Zeichensprache irgendwie mitzuteilen, dass sie gerne ein Essen hätten und etwas zu schlafen. Und es war nie ein Problem. Wir haben immer was bekommen. Gerade Frauen waren sehr, sehr hilfsbereit im Iran, haben uns immer zu sich nach Hause, zu ihren Familien gebracht. Einmal zu einer Feuerwehr, da konnten wir die Nacht bei der Feuerwehr verbringen, haben uns immer was zu essen gegeben. Und diese Aufnahme, oder ich lief auch in den Slums von Kapstadt, wo kein Taxi mehr hinfährt oder so, weil die haben alle Angst. Und in Wirklichkeit wirklich ganz, ganz herzliche Menschen, wenn man Verständnis für sie hat. Also was ich auch gelernt habe, was, glaube ich, eine interessante Beobachtung ist, Mitleid ist ganz schlecht. Ich werde oft gefragt, ob ich nie Mitleid habe. Und muss ich nachdenken und sagen, ja, ich erwische mich manchmal dabei. Aber das möchte niemand, Mitleid, sondern Mitgefühl. Also ein Verständnis für ihre Situation. Vielleicht eine kleine Hilfe, wie man aus ihrer Situation das Bestmögliche macht. Wenn man so den Menschen auf Augenhöhe begegnet, dann wird man immer herzlich aufgenommen. Und ich hatte noch nie Angst vor einem Menschen bei meinen Projekten.
Du hast gerade den Iran angesprochen, wo du durchgeradelt bist. Heute scheint das ja unmöglich zu sein, so etwas zu machen. Hast du denn vielleicht noch Kontakt zu Leuten, die dich dort mal beherbergt haben?
Nein, den Kontakt habe ich nicht, aber es trifft mich unglaublich, wenn ich höre, was wieder mit diesem Land geschieht.
Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden? Wie lange hat das gedauert? Und wie ist der Kontakt zu dem Covadonga Verlag gekommen?
Ja, also ich war davor ja schon Herausgeber eines Magazins, sehr stolzer Herausgeber. Das Magazin hatte die Auflage 3. nämlich für meine drei Kinder.
Drei Stück?
Ja, drei Stück, ja.
Drei Stück, sehr schön. Nicht drei Ausgaben, drei Stück, okay.
Genau, ja. Und ich habe auch viele Leser, nur meine drei Kinder haben es natürlich nicht gelesen. und irgendwann wollte ich schon was Bleibendes machen, weil ich das Bedürfnis habe, hier doch Erfahrungen auch weiterzugeben, Erlebnisse weiterzugeben, die man vielleicht in dieser Art bei manchen Projekten in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr machen kann. Also ein Buch zu machen, das bleibt. Ja, und ich sage mal, blauäugig wie ich bin, habe ich es gleich beim Olymp versucht. Also ich glaube schon, dass der Covadonga Verlag mit die besten Ratsbücher macht, die wir so haben, nämlich wirklich Bücher, die bleiben. Ich habe dann mit dem Verleger gesprochen und irgendwann habe ich mir gedacht, wie er dann gemeint hat, er könnte sich das vorstellen, dass er das verlegt. Muss ein Irrtum sein. Also die anderen, die dort publizieren, haben entweder zweimal die Tour de France gewonnen oder machen, so wie Christoph Strasser, der dann auch seinen Blick auf mein Buch auf der Umschlagseite verewigt hat, machen unglaubliche sportliche Leistungen. Und dann komme ich, der ja gerade wieder vom Radurlaub kommt und schöne Fotos hat. Der Covadonga Verlag, der Verleger, hat dann mit einer unglaublichen Genauigkeit und Verständnis, nicht nur für den Radsport, sondern auch für die Herzschmerzen eines Autors, mich 1,5 Jahre durch den Prozess geführt. Und ich glaube, die Qualität des Buches ist wirklich gut geworden.
Wer hat denn die ganzen Bilder von diesen Reisen gemacht? Also ich habe gerade schon rausgehört, manchmal warst du solo unterwegs, manchmal waren da doch noch 1-2 Leute dabei. Wie sind diese wirklich fantastischen Bilder entstanden?
Also einige Bilder, wo ich oben bin, das war bei 2 Projekten, haben andere gemacht. Alle anderen habe ich gemacht, weil genauso lange, wie ich Sport betreibe, fotografiere ich auch. Und also ich bin Fotograf und Sportler und halt auch Wissenschaftler. Und diese drei Dinge habe ich versucht, in diesem Buch zusammenzubringen.
Ich kenne das ja von mir. Ich bin auch Fotograf und mache viele Radreisen. Du hast vorhin erzählt, dein Gesamtgewicht auf dem Rad sind immer so 8 Kilo. Ich kenne das nämlich aus eigener Erfahrung. Wie viel Fotoequipment nimmst du mit und was darf das wiegen?
Naja, wie man im Buch Staunen auch sieht, die Fotos sind sehr unterschiedlich. Ich möchte nicht sagen von der Qualität, aber man merkt, dass auch eine unterschiedliche Technik dahinter steckt. Bei meinem Japan-Projekt hatte ich gar keinen Fotoapparat dabei, sondern nur mein Smartphone. Ich habe dann wieder mit Auflage 3 auch ein Japan-Buch gemacht und das ist sehr gut geworden. Und die Fotogeräte sind dann immer größer geworden und mittlerweile bin ich bei einer richtigen großen Reisekamera und einem Objektiv, mehr nämlich nicht, mit einem Zoom-Objektiv. Und dafür habe ich vorne am Lenker eine eigene Tasche, wo diese Kamera drinnen ist.
Stativ?
Ganz ein kleines, damit ich mich selbst irgendwo als Erinnerungsfoto fotografieren kann.
Dann lass mal von der Fotografie nach Sibirien schauen. Und zwar würde ich gerne wissen, was man anzieht, um bei minus 50 Grad noch Fahrrad fahren zu können.
Ich muss sagen, die Bekleidung war gar nicht das Problem. Ich habe halt mein Winterradgewand angezogen und habe dann noch einen leichten Skianzug darüber gezogen, hatte meine Winterhandschuhe und Lenkerstulpen. Schon das größere Problem waren die Schuhe, weil ich habe sehr große Schuhe, Schuhgröße 49, da gibt's nicht mehr so viel. Ich habe dann Schuhe versucht aus dem Bereich Eisklettern und solche Dinge, aber ich bekam welche. Zwei Dinge sind hier ganz wichtig. Erstens, dass wir aus dem Berg, also aus dem Höhenbergsteigen, genau wissen, bei welchen Temperaturen und vor allem bei welchen Windstärken, der Windschillfaktor spielt eine enorme Rolle, eine Haut wie lange ungeschützt der Natur ausgesetzt und der Kälte ausgesetzt sein kann. Und bei minus 45 und 40 km/h Wind sind es dann nur mehr 30 Sekunden. Und da muss man dann wirklich aufpassen, weil sonst hat man bleibende Erfrierungen des Grades 4 und 5 und da kann man sich schönere Mitbringseln wünschen. Aber mir war eigentlich nie wirklich kalt beim Fahren, sondern das Problem ist, dass das Material eher für diese Temperaturen nicht ausgelegt ist. Das beginnt, wie baut man ein Fahrrad zusammen aus der Radtasche bei minus 45 Grad? Wie kriegt man den Reißverschluss auf? Man kann auch nicht mit Lenkerstulpen oder dicken Winterhandschuhen ein Fahrrad zusammenbauen. Beim Fahren, alles, was irgendwie feucht ist, wird binnen Sekunden zu einer Eisplatte und gefriert, wenn es direkt dem Wind und der Kälte ausgesetzt ist. Ein Beispiel, mir sprang die Kette herunter. Ich zog die Überhandschuhe aus, hatte nur mehr die Unterhandschuhe an, gab die Kette hinauf und die Unterhandschuhe waren ein Eisblock und tauten erst wieder am Abend auf. Dasselbe, ich hatte eine Skibrille und vorm Start ging ich noch einmal schnell in die Hütte, trank einen Tee, ging wieder raus. In der Hütte ist die Brille angelaufen und sofort im Freien zu einer Eisplatte gefroren, die Innenseite. Unbrauchbar. Erst am Abend nach einigen Stunden wieder aufgetaucht. Und das sind dann Dinge, mit denen man nicht unbedingt rechnet.
Okay. Bist du denn oder muss man mit Spikes fahren, wenn man über einen zugefrorenen See fährt?
Ja, das jedenfalls. Und das war auch so ein Erlebnis. Also von meines Wissens nach der einzige Hersteller, der Spikes in der Breite 50 anbietet. Ich bin dort mit einem Hardtail Mountainbike gefahren, weil eben auf einem Gravelbike diese Reifenbreite nicht hinaufgeht. Ist Schwalbe und die habe ich mir bestellt und am Kärntner, am österreichischen Weißensee, habe ich auch das ganze Material getestet und die Spikes haben wunderbar gehalten. Dann komme ich in die sibirische Seitenstraße, ist ja auch nicht so leicht, mit 50 Kilo Expeditionsgepäck eine sibirische Seitenstraße zu finden. Dort wird auch nur Russisch gesprochen und dort standen schon die anderen 24 Starter. Da kam einer auf mich zu, der Einzige, der Englisch konnte und sagt, du fährst aber nicht mit diesen Spikes. Dann schaue ich ihn an und sage, Moment, ihr habt ja alle die gleichen. Also gleicher Hersteller, gleiche Typenbezeichnung. Sagt er, ja, schon. Aber schau mal genau hin. Die wir fahren, werden nur für den russischen Markt produziert. Meine Hoffnung war, dass das so ein, naja, bei uns sagt man Dampfplauderer ist. Also jemand, der alles genau wie weiß und am nächsten Tag dann den Start nicht findet. Was einem wirklich, einem anderen Starter geschehen ist, aber nicht ihm. Und dann gingen wir was trinken und er trug sein Leibchen mit Eisschnellläufern oben. Und ich sage, du, ich dachte, du startest bei den Radfahrern. Warum hast du da Eisschnellläufer oben? Sagt er, ja, ich war Mitglied der russischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen im Eisschnelllauf. Und dann wusste ich schon, naja, Dampfplauderer ist das keiner. Und er hatte recht. Also meine Spikes haben überhaupt nicht gehalten. Und da sind zwar 25 Starter, aber binnen 3 Minuten sieht man keinen einzigen mehr. Und ich brauchte schon viele Stunden, bis ich eine Fahrtechnik entwickeln konnte, dass ich irgendwie eine Traktion finde.
Warum haben die Spikes nicht funktioniert?
Meine waren konisch und die dort, die einheimisch gefahren sind, waren spitz. Und auch die Gummimischung war eine andere. Abgesehen davon, meine Hydraulikbremse hat immer mitgebremst. Weil das Hydrauliköl nicht für diese Temperaturen ausgelegt ist.
Falls man jetzt darauf Lust bekommen würde, welches Rennen ist denn das oder was ist das für eine Veranstaltung?
Das war der Baikal-Marathon. Baikal-Marathon im Februar. Ich weiß nicht, ob er jetzt durchgeführt wird. Ich bin in 22 gefahren, also unmittelbar vor dem Angriffskrieg der Russischen Föderation in der Ukraine. Also unmittelbar 14 Tage davor.
Mhm.
Du hast ja auch wahnsinnige Touren mit extrem vielen Höhenmetern gemacht. Darüber haben wir kurz schon gesprochen, mit diesem Anstieg, der über 5000 Höhenmeter hatte. Ein Anstieg auf Hawaii hat zum Beispiel über 4000 Höhenmeter. Du bist über die Anden gefahren im Himalaya. Ich frage mich, ich habe es nämlich schon mal von einem Kumpel gehört, der zu Fuß im Himalaya unterwegs war und er hatte dann schon Probleme mit der Höhenkrankheit. Aber wenn man Fahrrad fährt, ist man tendenziell so ein bisschen schneller, als wenn man wandert. Wie hast du das gemacht mit der Höhenkrankheit?
Also was ganz wichtig ist, ist die Akklimatisierung. Also auch da gibt es aus der Höhenmedizin ganz genaue Programme, wie man sich akklimatisiert. Also ich würde wirklich davon abraten, einfach hinzukommen, vielleicht hinzufliegen und dann aufs Rad zu steigen und hinauf zu radeln, sondern dass man doch viele Tage sich akklimatisiert. Absolut abraten würde ich davon, prophylaktisch Medikamente gegen Höhenkrankheit einzunehmen, weil die sogenannte Höhenkrankheit, das ist ein Warnsignal. Und ein Warnsignal sollte man nicht unterdrücken, das macht keinen Sinn. Die Höhentauglichkeit ist auch nach wie vor im Vorhinein für einen Einzelnen nicht feststellbar. Und die kann auch schwanken. Ich war bisher immer sehr gut höhentauglich. Das, was in der Ebene sozusagen der Wattmesser ist, ist dann bei hohen Projekten der Pulsoximeter, der die Sauerstoffsättigung im Blut misst. Und ja, ich muss gestehen, wir fahren schon Werte, die würden reichen, dass man hier bei uns in die Intensivstation kommt. Aber es sind schon noch Grenzen, wo man sieht, dass das geht schon. Und was beim Radfahren natürlich schon eine Herausforderung ist, man kann nicht einfach ganz langsam werden, weil dann kann man das Gleichgewicht nicht mehr halten. Ja. Also es gibt so eine Untergrenze der Geschwindigkeit.
Das hört sich alles super krass an. Gehst du mit dem Buch auch auf eine Lesereise oder Vortragsreise so, dass dann noch andere Menschen das große Glück haben, dich mal reden zu hören?
Also ich habe eine riesige Freude, dass das Buch Staunen jetzt bereits auf sehr viel Interesse stößt. Aber es ist jetzt seit 2 Wochen erschienen. Ich mache eine erste Veranstaltung in 3 Wochen hier in Österreich. Alles andere werden wir sehen. Aber mein Interesse ist hier, möglichst viel an Erfahrung weiterzugeben und eben Dinge auch zu zeigen, erfahrbar zu machen, die man auf Instagram nicht findet.
Ich habe auf deiner Internetseite ein Bild gesehen mit der legendären Musikerin Patti Smith. Hast du die an einem Ende der Welt getroffen oder wo kommt dieses Bild her?
Naja, das Ende der Welt ist ja immer dort, wo man nicht ist. Also das Bild ist im Hotel Sacher in Wien entstanden. Und ich war bei einem Konzert mit meiner Lebensgefährtin von Patti Smith in der Arena. Das ist ein sehr alternatives Veranstaltungsgebiet oder Zentrum. Da ich beruflich mit dem Hotel Sacher gearbeitet habe, habe ich dann meiner Lebensgefährtin eigentlich als Überraschung eine Nacht im Hotel Sacher geschenkt. Und wen treffen wir dort nach dem Konzert? Patti Smith. Und das war dann schon ganz lustig und sehr interessant. Wir haben dann gemeinsam gefrühstückt und
cool.
Ja.
Welche Tipps kannst du Leuten geben, die auch Lust jetzt bekommen auf entlegene Ecken der Erde?
Naja, das Wichtigste wahrscheinlich, dass man niemanden nachahmt, sondern seinen eigenen Weg findet. Also nicht sagt, ich will das auch, der hat das so gemacht, ich will das auch, sondern dass man seinen eigenen Weg findet. Auch, dass man nicht unbedingt sagt, ich möchte jetzt Palästina durchqueren oder so etwas, sondern dass man von Schritt zu Schritt bei kleinen Projekten beginnt und nicht sagt, die große Weltumrundung ist mein Ziel oder so. Was sicher auch wichtig ist, dass man sich praktische Hinweise holt von Leuten, die Erfahrungen gemacht haben. So wie ich fahre mit Gravelreifen und nicht mit Rennradreifen, auch wenn du Rennradfahrer bist. Die nächste Schotterstraße kommt bestimmt. Die gründliche Einarbeitung, einerseits um Risiken zu minimieren, das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man ausgesetzte Projekte fährt, dass man wirklich viele, viele Monate Bücher liest, aber auch aktuelle Neuigkeiten liest bei den Außenämtern Deutschland, Schweiz, Österreich, versucht in Erfahrung zu bringen, wie ist die Sicherheitslage dort. Und auch natürlich die Routenplanung. Es ist nicht so lustig, wenn man ein Quartier am Abend braucht, was ich immer brauche und etwas zu essen brauche, weil ich eben kein Bikepacker bin, sondern Rennradfahrer, wenn es da nichts gibt, weil wenn man schon einmal 10.000 Kilokalorien verbraucht hat, dann noch einmal 10.000 Kilokalorien ohne irgendetwas, dann kann man ernsthafte Probleme kriegen. Also die sorgfältige Routenplanung, vor allem mit den Ernährungsmöglichkeiten, mit den Schlafmöglichkeiten, die ist schon sehr, sehr wichtig. Und das versuche ich im Buch Staunen auch darzustellen. Die Zeit vor der Tour, das ist für meine Lebensgefährtin die schwierigste. Gerade bei Soloprojekten bin ich ziemlich unansprechbar. Die Zeit während der Tour und, was für mich sehr schwierig ist, die Zeit danach.
Ich finde das schon schwierig, wenn man so einen normalen Rennradurlaub gemacht hat und der ganze Tag besteht daraus, morgens aufstehen, dann eine lange Fahrradtour machen, abends was essen und wieder schlafen gehen. Selbst wenn man so nur ein bisschen aus dem Alltag gekommen ist, ist es manchmal trotzdem schon sehr schwer, in den Alltag wieder reinzufinden. Bei dir sind die Touren ja viel umfangreicher, deine Eindrücke sind noch viel umfangreicher. Erzähl mir, wie hast du vielleicht sogar einen Geheimtipp, wie du es schaffst, in deinen Alltag wieder einzutauchen, ohne da irgendwie in eine Depression zu verfallen?
Ich versuch's. Also es beginnt beim Rückflug am Flughafen, wenn man froh ist, dass man das Projekt gut und heil überstanden hat, und dann sieht man ein Schild, Vorsicht, Stufe. Dann merkt man, dass man wieder in der Realität ist und die Mitfliegenden sich fürchterlich darüber aufregen, dass am Nachtkästchen die Lampe nicht funktioniert hat im Hotelzimmer. Und selber ist man noch immer so dankbar, dass man eine Schale Reis bekommen hat. Aber was mir schon klar geworden ist, wenn ich dann zurückkomme und wieder meine Familie treffe, meine Freunde treffe, meine Arbeitskolleginnen und Kollegen treffe, für mich hat sich nach jedem Projekt schon viel verändert. Also die Bilder, die trage ich mit mir herum. Für alle anderen aber nicht. Das Projekt war für mich wichtig, aber nicht für alle anderen. Für die anderen, die haben ihre eigenen Sorgen und die schauen sich gern meine Bilder an und hören gern Geschichten, aber ihre Welt ist die gleiche geblieben. Und das muss man akzeptieren, dass man sich dann danach selbst nicht so wichtig nimmt.
Hast du schon dein nächstes Projekt geplant?
Einige, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Ankündigungsweltmeister ist.
Ist okay. Super, Otto. Vielen lieben Dank für deine tollen Einblicke in deine Abenteuer, die es auch alle in diesem Buch nachzulesen gibt. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich sage herzlichen Dank für die Einladung und ich würde mich freuen, wenn das Buch Staunen einige Leserinnen und Leser findet, vielleicht mehr als meine Magazine mit drei.
Wir drücken die Daumen.
Danke.
Also absolut faszinierend, was wow, da für Geschichten rausgekommen, oder? Sind. Und du musst dir ja mal vorstellen, wir hätten jetzt wahrscheinlich 10 Stunden erzählen können und die Geschichten wären nicht alle.
Nein, das wäre nicht langweilig geworden. Da kannst du die ganze Nacht sitzen und noch 3 Tage und ach, irgendwie. Weißt du, was mir an diesem Buch besonders gefällt? Es ist anders als die anderen Reisebücher.
Das stimmt, es ist wirklich anders.
Was mir auch besonders aufgefallen ist, sind die Bilder, die Bebilderung. Also erstmal sind die qualitativ sehr gut und dann fangen sie aber auch nicht diese typischen Momente ein, sondern so sehr, sie sind sehr persönlich und ist eine tolle Bildsprache, sagte der Fotograf.
Und das soll schon was heißen. Ja, du sagst es, es ist irgendwie ein anderes Buch, ne? Es ist nicht wie ein Roman geschrieben, es ist nicht wie ein Reisebericht geschrieben, so, es ist irgendwie anders. Es ist so eine Mixtur aus Buch und Bildband irgendwie, ne?
Und was ich auch an dem Buch sehr schön finde, es ist so unterteilt, es gibt manchmal so sehr kurze Statements mit Fotos und dann gibt's wieder längere Passagen. Also du kannst auch problemlos in dem Buch hin und her springen. Wenn du mal weniger Zeit hast, machst du mal so ein paar kleine Sachen oder du gehst ganz tief rein.
Genau, ist perfekt, wenn du zum Beispiel einen Kaffee hast. Legst du das irgendwo auf den Tisch? So, es lohnt sich einfach irgendwo aufzuschlagen, dann mal einen kleinen Absatz zu lesen von einem Bild oder von 2 Bildern und dann klappst du wieder zu, dann ist der Latte Macchiato vorbei und dann gehst du wieder deiner Wege. Es ist wirklich,
Martin,
ein tolles Buch.
Wir machen ein Café auf, das nennt sich
Staunen.
Mokka to go.
Oder so, genau. Also, das Buch Staunen mit dem Rennrad an die Enden der Welt von Otto Petrovic ist erschienen im Covadonga Verlag, gerade erst rausgekommen. Und wir haben das große Glück, auch ein paar Exemplare zu verlosen. Dazu schaut ihr einfach auf unserem Instagram-Kanal vorbei.
So, und als nächstes, nach dem großartigen Düsseldorf-Events geht's gleich weiter mit der Velo in Berlin. Die übrigens auch, was Fahrradmessen angeht, die sympathischste Location hat, die schönste, oder?
Ja, auch die Menschen dahinter, total sympathisch. Es ist ja auch deklariert als Fahrradfestival und irgendwie kommt das auch so ein bisschen rüber, ne? Wird so abgefeiert, das Fahrrad. Natürlich sind Hersteller da und Leute, die was verkaufen wollen und Kunden möchten und sowas. Aber es gibt auch Fahrradrennen, es gibt Talks auf der Bühne. Es wird Paris-Roubaix gezeigt zum ersten Mal. Das finde ich auch ziemlich geil,
ja,
weil das ist ein mega geiles Radsport-Event, ein tolles Rennen. Eigentlich mein Lieblingsrennen, um mal so ganz ehrlich zu sein. Danach kommt Strade Bianche und ich bin froh, dass wir da nicht auf der Messe rumhängen, sondern auch ab und zu mal gucken können, weil wir sind ja beide vor Ort.
Das ist diesmal ein bisschen anders bei uns. Ne? Wir haben keinen eigenen Stand, muss man dazu sagen. Wir sind aber ganz viel unterwegs und haben kleine Überraschungen dabei. Und sind auch, wie soll ich sagen, man erkennt uns sofort. Warum eigentlich? Wir sind perfekt gestylt.
Ja, im Bikers Paradise Overall.
Martin hat ein Hasenkostüm und ich komme als kleiner Teddybär verkleidet.
Ihr könnt uns gar nicht übersehen.
Und wer uns treffen will, muss einfach zum Bierstand kommen.
Ja, genau.
Nachdem Paris-Roubaix vorbei ist. Wir freuen uns tierisch darauf. Wir machen das sehr entspannt. Wir wollen die lockere Atmosphäre genießen, euch treffen, wenn ihr Lust habt, mit euch zu plaudern. Und für mich natürlich das große Highlight, mein Film wird gezeigt nochmal am Abend.
Samstagabend?
Am Samstagabend. Wer später kommt, ab 17 Uhr ist Eintritt frei, braucht man gar nichts mehr zu bezahlen, aber eigentlich lohnt sich das den ganzen Tag auf der Messe zu verbringen.
Und 18 Uhr läuft dann dein Film?
Ab 18 Uhr drei Filme hintereinander.
Naja, okay. Mein Highlight wird dann sein, wir beide stehen trotzdem nochmal auf der Bühne, jeweils eine halbe Stunde am Samstag und am Sonntag und dürfen zweimal Toni Martin und Marcel Kittel interviewen. Wir machen das Ganze quasi als Live-Podcast auf der Bühne. Ja, es wird um deren radsportliche Karrieren gehen. Ne? Marcel Kittel, unfassbar viele Etappen gewonnen, unter anderem bei der Tour de France. Ja. Toni Martin, unfassbar viele Zeitfahrtitel gewonnen, deutscher Meister, Weltmeister, Europameister und Etappen auch bei der Tour de France gewonnen, gelbes Trikot getragen, unfassbar tolle Momente auf dem Rad erlebt und beide zusammen haben jetzt eine Kinderfahrradfirma und es gibt absolut viel zu erzählen, also kommt vorbei oder hört euch dann den nächsten Podcast an.
Wir sehen uns auf der Velo.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.